willkommen zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen. Hallo Bergi. Boah, schon schön hier draußen. Vorsicht. Bisschen kalt, ne?
Aber pass auf, wo du hintrittst.
Ja, du. Ich war's die ganze Zeit schon, aber wir sind schon seit einer Stunde unterwegs und laufen ja gerade durch den Wald. Hier mitten auf vom Brocken runter. Aber ich finde gut, dass wir die Outdoor-Folge jetzt wirklich durchgezogen haben und wirklich hier gerade aufnehmen. Ich finde es schön gerade.
Ja. Ey, cool. Dann freue ich mich auf nächste Folge, wenn wir wieder im Studio sind. Und wünsche auf jeden Fall allen eine richtig gute Weihnachtszeit. Ja, lösen wir es auf, ne? Wir sitzen zu Hause in Köln in unserer Vierzimmer-WG-Wohnung.
Ein Tag, bevor wir losfahren wollten, Leute, ja? Wir hatten, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, wir haben gesagt, nächste Folge wird eine Special-Outdoor-Folge. Es ist was passiert. Ein Tag, bevor es losgehen sollte, wir hatten schon alles geplant, Hotel gebucht, Bahn gebucht, uns in unsere Wanderpläne gemacht, meine Tasche war gepackt, ich hatte sogar Funktionsunterwäsche mir schon eingepackt.
Hab ich mir gekauft extra.
Oh, stark. Und dann kommt eine Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht von Bergi.
Ja, achso, jetzt bin ich dran, das ist mein Part. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Es war ein einziger Fiebertraum. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Ich habe dich nur vorgewarnt, dass es mir nicht so gut geht und ich das Gefühl habe, hier gerade volle Kanne krank zu werden. Und du hast es zumindest mal gehört. Und dann habe ich das Gefühl, dass 72 Stunden meines Lebens einfach komplett ausgelöscht sind und ich keine wirkliche Erinnerung habe. Wir wollten mittwochs los. Und ich bin wirklich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war dann komplett Land unter. Und ich habe dir ja noch irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann Donnerstag oder so war, habe ich dir noch die WhatsApp geschickt, wie dankbar ich dafür bin. Weil ich natürlich auch, sage ich ehrlich, gehadert habe mit mir, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ehrlich gesagt doch vorbelastet bin und mir das immer noch nahe geht, so dieses Image zu haben von dem unzuverlässigen Bergmann schnackt mal wieder Typen. Und ich, wenngleich ich natürlich weiß, dass ich das nie mehr loswerde, wenn du einmal so einen Stempel hast, dann kannst du nicht anders als mit dem zu leben oder ihn zu bedienen. Aber manchmal ist
es. Glaubst du, dass dein Image ist? Bergi der Unzuverlässige.
Ein Teil-Image. Natürlich auch Bergmann der fantastisch Kreative, Bergmann das Genie und sowas. Das ist natürlich so ein buntes Potpourri.
Bergmann der Bescheidene, natürlich.
Bergmann
klar.
Der Bescheidene, natürlich. aber und natürlich auch vor dir war mir das unangenehm, weil ich habe dann manchmal das Gefühl irgendwie, was ist, wenn mir das jemand nicht glaubt oder keine Ahnung was und enttäuscht ist. Und deswegen habe ich dann überlegt, okay, ziehst du es trotzdem irgendwie durch? Ziehst du ja eine Aspirin-Komplex und sowas rein, das habe ich schon mal gemacht, wenn ich irgendwie in Urlaub gefahren bin oder sowas und dann bist du krank geworden, hast du jetzt reingepfeffert den ganzen Urlaub über, blockt ja quasi nur alles, aber du wirst
danach
ja nicht
gesund.
Danach
ist es noch schlimmer.
Ey, danach ist es wirklich schlimmer. Und habe ich dann nicht, ich habe es dir dann gesagt, lass mal nicht machen. Und dann gab es einen Tag, ich weiß nicht, ob es der Mittwoch oder der Donnerstag war, wo ich morgens aufgewacht bin und ich hatte Kopfschmerzen. Und dann habe ich eine Ibo genommen und habe mich nochmal eine Stunde hingelegt. Und ich bin wieder aufgestanden und habe immer noch Kopfschmerzen gehabt. Und das hat mich schon irritiert. Und dann habe ich nochmal eine Ibo genommen und habe mir ein Bad eingelassen, ein Erkältungsbad. Und dann lege ich mich in dieses Bad und merke, diese Kopfschmerzen gehen nicht weg. Ich habe das Gefühl, mein Schädel platzt. Und dann habe ich noch eine Ibo genommen und habe mich wieder hingelegt. Und dann habe ich 3 Ibos genommen und nochmal eine Stunde geschlafen. Und ich wache auf und habe immer noch Kopfschmerzen. Und dann habe ich richtig, richtig Panik bekommen. Ich habe richtig Panik bekommen, weil ich dachte, also weil das auch bis heute nicht in meinen Kopf reingeht, du hast das Schmerzmittel keine Schmerzen lösen, weißt du? Ich bin das so gewohnt. Und wie vermutlich die meisten von uns. Und dann habe ich richtig Panik bekommen. Da habe ich meinen Arzt angerufen, aber ich war schon zu spät. Und dann bin ich nochmal zur Apotheke gegangen. Und dem habe ich das noch alles erzählt. Und der hat dann auch dieses Codewort Cluster-Kopfschmerz genannt, den es gibt. Weil der war auch bei mir genau hinterm rechten Auge, was ja eben mein Problemauge
was,
ist.
Was, Cluster-Kopfschmerz? Das genau. Hört sich so nach etwas an, was man googelt und dann stirbt man.
Ja, also es gibt dieser Cluster-Kopfschmerz, ich bin jetzt auch nicht ganz deep eingetaucht, ist einfach ein Kopfschmerz, wo dann, der ist meist hinter dem rechten oder hinter dem Auge. Und dieser Kopfschmerz, den kannst du nicht behandeln. Also du wirst ihn nur los, indem du ihn aushältst. Schmerzmittel bringen nichts. Du darfst auch eigentlich dann keine Schmerzmittel nehmen. Du musst ihn aushalten. Und als jemand, der in seinem Leben nie gelernt hat, irgendwas auszuhalten, sondern sobald es unbequem ist, schön die Reißleine zieht, war das die Hölle. Und Und wie gesagt, es war ein Megaschmerz. Ich war auch kurz davor, ins Krankenhaus zu fahren, weil ich wirklich dachte, ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung,
woher, woher kommt das denn? Also was ist der Unterschied zwischen, also woher, wie, wieso hat man überhaupt Kopfschmerzen? Das habe ich sowieso noch nie verstanden. Warum hat man Kopfschmerzen? Was ist das für eine Scheißerfindung? Was macht das für einen Sinn? Also wenn man, sag ich mal, sich das Knie aufreißt, ja, oder, wow, ich halte meinen Ellbogen, während ich da übers Knie rede. Wenn man sich seinen Ellbogen hier, ja, weißt du, irgendwie aufschürft, weißt du, du spielst Fußball, fliegst hin, einmal schon alles aufgerissen so, dann so aufgeschürft, so eine typische Kunstrasenwunde. Kennst du? Hast du Fußball gespielt?
Nee, aber kenne ich natürlich trotzdem von.
Also schön Dorfplatz, es gibt natürlich nur Kunstrasen beim Dorfverein, so schön einmal alles offen oder Ascheplatz noch besser. Und dann so, das brennt. Und dann weißt du, das ist so ein, es tut weh und deswegen weißt du, ich muss es jetzt schonen, damit ich mich nicht weiter verletze, so. Verstehe ich. Schmerzen sind doof, ja. Oder in irgendeiner Situation, dass man, also man muss auf sich aufpassen oder man muss abhauen oder so, aber so, es hat ja ein Signal, eine Signalwirkung. Aber dass man auf einmal aufwacht mit Kopfschmerzen und es einfach eine unangenehme ist, aber du weißt doch nicht, du kannst doch nichts machen. Wofür sind Kopfschmerzen da?
Ey, vermutlich ist das in einem Satz super leicht zu erklären. Vielleicht irgendwas mit Nerven zu tun oder was ich. Ich weiß nur immer, man soll ja viel Wasser trinken. Also wird es vielleicht auch was damit zu tun haben. Irgendeine Gefäßerweiterung, ich weiß es auch nicht. Du googelst gerade, ich sehe.
Ja, ich möchte das jetzt viel rausfinden.
Ja, dann findest du mal kurz heraus.
Aber hast du keine gute Erklärung dafür?
Nee, ich hinterfrage ja auch nichts. Also genau wie du offensichtlich. Denke ich mir einfach, Kopfschmerzen gehört zum Leben dazu. Ich weiß nur, dass man halt im besten Fall das Handy mal weglegt.
Also bei einer der größten deutschen Krankenkassen steht, Smartphones verursachen Kopfschmerzen. Studien belegen, wer ständig auf sein Handy schaut, riskiert Kopfschmerzen. Liegt das am blauen Licht oder an elektromagnetischer Strahlung? Weder noch, sagen Experten. Schuld sei vielmehr die einseitige Belastung durch das ständige Vorneigen des Kopfes. Das kann Muskelverspannungen im Nacken-Schulterbereich, die Spannungskopfschmerzen auslösen können. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie rät daher, regelmäßig Handypausen einzulegen und Lockerungsübungen für Nacken und Schulter zu machen. Das kenne ich aber, auch wenn ich hier sitze und Podcast mit dir aufnehme, danach tut es mir ein bisschen Nacken weh, aber Kopfschmerzen habe ich davon noch nicht gehabt, aber dieses Nackenschmerzen vom Bildschirm vorlehnen, nicht nur wenn wir Podcast aufnehmen, sondern ich sitze ja gerade hier zu Hause in Köln am Schreibtisch, wo ich auch meine Gaming-Videos aufnehme, Dizzy versus Dinos, und das haben wir jetzt die letzten Male so gemacht und morgen ist auch wieder soweit, am Montag ist immer unser großer Aufnahmetag, da treffen wir uns um 10 Uhr. Online halt, im Discord, so wie früher im YouTube-Haus eigentlich, ja, so eine gute alte Zeit, treffen wir uns zum Aufnahmetag und dann haben wir die letzten Male jeweils so bis 17, 18 Uhr haben wir aufgenommen, die ganze Zeit, ne, und dann nimmst du da auf, für die ganze Woche halt die Folgen und am Ende, währenddessen merke ich es gar nicht, weil ich bin so im Game drin und was wir da aufnehmen und ich bin konzentriert und am Ende stehst du auf und merkst, dass du die ganze Zeit so leicht vorgeneigt warst, weil du hast ja deine Tastatur vor dir, hast dein Mikro auch so, wie ich jetzt gerade habe, du bist so ein bisschen nach vorne geneigt und ist so eine unnatürliche Haltung und du hast richtig verspannten Nacken danach. Muss ich mir mal erstmal hinlegen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich alt werde.
Ey, sicherlich eine Kombination aus allem. Aber da gibt es ja auch dieses fantastische Wärmpflaster, was man sich da hinten drauf packen kann. Aber was du gerade vorgelesen hast mit den Nerven und sowas, klingt ja auch naheliegend. Und zum Beispiel hatte ich auch nochmal gelesen, dass wenn man zum Beispiel Migräne hat, dass es oft hilft, wenn man dann zum Beispiel so ein bisschen, ich habe dann auch Tigerbalm, weiß nicht, kennst du, ne? Das ist ja wie so dieses Wick, was du dir auf die Brust irgendwie schmierst und sowas. Das habe ich mir auf die Schläfen dann geschmiert, weil ich dachte, weil im Internet stand, das hilft. Half dann auch nicht. Aber ich habe dann gleichzeitig gelesen, bei Migräne, habe ich auch noch nie gehabt, kenne ein paar Leute, die Migräne haben und das muss ja die absolute Hölle sein. Dass man das dann in den Nacken schmiert. Und das ist ja wieder so ein bisschen das, was du auch gerade vorgelesen hast, als Ursache für so einen Kopfschmerz.
Ja, aber auf jeden Fall ist Kopfschmerz ist nicht irgendwie, dass das Gehirn Schmerzen hat, weil das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren. Du könntest deinen Schädel aufschneiden und wenn du das jetzt nicht merken würdest und dann einfach auf dein Gehirn so raufpatscht, merkst du nicht. Das Gehirn checkt nicht, ob es irgendwie Schmerzen hat. Du kriegst keine Schmerzen vom Gehirn. Was sie als Schmerzgefühl aber im Kopf wahrnehmen, kommt von den Blutgefäßen der Hirnhaut, die sich entzünden. Mhm. Also wenn Blutgefäße in der Hirnhaut sich entzünden, für mich ist das Gehirn. Wow, das zählt doch dazu, Hirnhaut und Gehirn, wo ist denn da der Unterschied? Für mich ist das ein Ding.
Ja, das
die Hirnhaut wahrscheinlich, dass das ums Hirn drum ist oder so.
So eine Folie meinst du, so eine Alufolie?
Bei manchen ist es wirklich, glaube ich, eine Alufolie, die da drumherum eingepackt ist.
Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann zur Apotheke schlussendlich und das war so schön, er hat mir dann halt, es war, wie wärst du, so Glauben geschenkt, weißt du, es war so, wenn du die ganze Zeit, du fängst an zu zweifeln, was ist das für ein Kopfschmerz, existiert hier, nehme ich wirklich Ibuprofen die ganze Zeit oder habe ich irgendwie hier mir zwei Tic Tacs reingeworfen? Und dann hat er mir nochmal Aspirin, weil man muss, ich habe ja auch wieder gegoogelt, man muss ja aufpassen, du darfst ja auch nicht eine Überdosierung, Ibuprofen, du darfst aber auch jetzt nicht, weil ich hatte auch noch Paracetamol zu Hause, darfst du halt auch nicht machen, durcheinander mischen, weil das zwei unterschiedliche Präparate sind. Und long story short, ich habe mir dann schön Vigmedinite geholt und dann hab ich mich schön aus dem Leben geballert. Und ich glaube, dass das Einzige, was wirklich bei Vigmedinite vermutlich wirklich was bringt, das Schlafmittel ist. Aber das hat mich dann auch wirklich innerhalb von 20, 30 Minuten hat einschlafen lassen und ich bin dann 4 Stunden später, ich habe es um 20 Uhr genommen, um 12 Uhr saß ich kerzengerade im Bett, keine Kopfschmerzen mehr, aber hellwach und dann habe ich erstmal 2 Filme auf der Couch gesehen. Aber ich war vor all dem, nachdem ich halt so 24 Stunden richtig tot war, war ich so dankbar. Ich war dankbar dafür, keinen Schmerz mehr zu haben. Und das finde ich eigentlich immer wieder bemerkenswert, wie gut es einem eigentlich geht, wie gut es einem geht, wenn man gesund ist und keine Schmerzen hat. Und da gibt es ja auch ganz, ganz krasse Sachen. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, gibt ja auch Leute, die sind darauf angewiesen oder die nur so krasse Schmerzmittel nehmen, dass man davon abhängig wird. Ich bin dankbar, dass
du bist einfach wieder dankbar, dass du lebst. Aber hast du jetzt Cluster-Kopfschmerzen oder ist es nur so eine Vermutung gewesen?
Ja, diagnostiziert habe ich es jetzt nicht lassen, aber es war Beschreibung und was der Apotheker dann auch gesagt hatte, war es wohl dieser Cluster-Kopfschmerz.
Weil, also Cluster-Kopfschmerzen sind selten. In Deutschland ist nur jeder Tausendste von ihnen betroffen. Hast du etwa so ein Pech, dass du zu den 0,1% der Leute gehörst, die Cluster-Kopfschmerzen haben?
Na, ich gehörte auch, habe auch das Pech gehabt, zu den 0,01% zu gehören, die auf YouTube plötzlich erfolgreich waren.
Das Pech, das ist ja wohl Glück.
Naja, warte mal meine Autobiografie ab. Nee, keine Ahnung. Schreibst du irgendwann
ein Buch?
Bitte?
Schreibst du irgendwann ein Buch? Hast du mal drüber nachgedacht?
Nee, dafür bin ich ja zu uninteressant. Also,
das finde ich nicht.
Nee, aber ach, ich brauche nicht ein weiteres Produkt, was kartonweise bei mir in der Garage steht. nee, wenn, dann vielleicht eher autobiografisch in einem Film irgendwie einwerfen lassen. Das tue ich ja immer schon in den Produktionen.
Also in Film über irgendwas komplett anderes kommen dann so eine autobiografische Elemente von dir mit rein.
Na klar, genau.
Was war jetzt so bei, wo konnte man schon bisher denn autobiografische Elemente von dir erkennen? In welchen?
So prominentestes Beispiel, was glaube ich einfach auch zumindest bei mir in der Community dann, glaube ich, sehr weit auch thematisiert wurde, ist, dass ich bei meiner zweiten Tokio-Reise ja ausgeraubt wurde, in dieser Seitenstraße. Und im Adventskalender Captain Pineapple habe ich dann quasi diese Szene relativ 1:1 nachgestellt. Natürlich überdramatisiert dann, weil Tuttle spielt diesen Gangster und dann eskaliert das alles so ein bisschen. Aber mit der Seitengasse und dann wurden auch aus der Community die Schilder quasi so nachempfunden aus der echten Szene in Tokio. So das ist dann zum Beispiel so ein Ding, ne?
Okay.
Oder auch so Wesenszüge und so alles. Was hast du jetzt erwartet? Ist doch eigentlich.
Ich habe es eher so Kindheitstraumata erwartet.
Ja, aber ach, da habe ich ja noch genügend Zeit und genügend Auswahl, deswegen. Aber nee, auch das. Also ich glaube, dass sehr, sehr viel von mir in meinen Film steckt. Also gerade auch so in den Adventskalender-Film, doch. Also da muss man vielleicht auch nochmal einfach mit einem bestimmten Auge, also mit einem gewissen Blick, den Subtext achten.
Ja.
Ja, oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Felix, wie geht's dir denn? Achso, um das mal ganz kurz abzuschließen.
Du warst doch gar nicht fertig, ja, erstmal.
Nee, genau. Nee, ich bin fertig. Also, ich bin jetzt, wie
gesagt. Du warst einfach krank. Wir sollen es dir jetzt einfach glauben, dass du krank warst. Wir konnten deswegen nicht unsere großen Abenteuerreise aufbrechen. Ich musste eine herzzerreißende E-Mail schreiben an unser Hotel, was wir vorher ausgesucht haben. Birgit und ich haben richtig gebrainstormt, geguckt, wo wir irgendwie hingehen können und so. Wir haben ein echt cooles Hotel am Ende gefunden. Ja. Und also nicht nur ein Hotel, sondern sowas Besonderes, weil ihr dann noch sehen, denn ich habe eine herzzerreißende E-Mail geschrieben, dass wir leider aus Krankheitsgründen nicht anreisen können. So 24 Stunden vorher habe ich es geschrieben, also wirklich am Nicht mal. Am Morgen des Abreisetages habe ich geschrieben. Also so 12 Stunden, bevor wir ankommen wollten, habe ich den geschrieben. Und eigentlich war das nämlich eine nicht stornierbare Buchung mehr. Da stand da schön so, Stornierung bis zum so und so vielten, ich glaube bis einen Tag vorher, kostet, nicht wird erstattet, sondern kostet 90% des Reisepreises. Also sozusagen, es wäre fast alles weg gewesen. Und dann habe ich eine herzzerreißende E-Mail geschrieben, aus Krankheitsgründen, wir würden gerne nochmal wiederkommen. Und die waren wirklich so nett und haben gesagt, ja, kein Problem, sagt uns einmal bis heute Abend Bescheid, an welchen Tag. Ja, und dann haben wir ja gebrütet und wir haben einen neuen Termin, haben wir festgelegt. Einen neuen Termin, wo wir noch dieses Jahr, vor Weihnachten noch, wo wir dann zusammen hinreisen werden. Also eigentlich
noch
wird
viel
das
besser.
Die Weihnachtsfolge dann.
Exakt, du sagst es.
Es wird nämlich, wir nehmen das kurz vor Weihnachten auf. Da werden wir zusammen durch den Schnee wandern. Und mit der, wir haben schon alles gesagt, oder? Was wir machen?
Mit der Bahn, ja, auf dem Brocken und dann runterwandern. Das
haben wir schon erzählt, ne?
Das haben wir schon verraten, ja.
Okay.
Also, das ist wirklich optimal, weil der Montag ist ja dann Weihnachten. Also, der erste ist Weihnachten. Nee, der 25. Das meine ich. So, der 25. Am ersten Weihnachtsfeiertag könnt ihr euch dann unsere Weihnachtsfolge anhören. Da können wir auch thematisch noch ein bisschen weihnachtlicher werden. Und,
ich bin auch noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also, für mich. Dann,
oh, doch.
Vielleicht komme ich noch bis dahin sowieso in Weihnachtsstimmung, aber ich glaube, wenn wir zusammen weihnachtlich in unserem kleinen Bäumhäuschen dann da sitzen werden.
Das ist doch gespoilert, das ist doch gesagt.
Oh, ich dachte, das hatten wir auch schon mal gesagt. Okay.
Nee,
das
hat man nicht gesagt.
Aber egal, das ist jetzt gespoilert. Wenn wir da sitzen werden, vielleicht machen wir auch so eine Kerze an, die wir mitbringen. Der ganze Baum fackelt ab mit Baumhaus. Aber ich glaube, dass wir machen uns da richtig gemütlich. Und wenn so eine richtig besinnliche Weihnachtsstimmung werden wir uns dann da gemeinsam holen, dann schlafen wir da ein mit Blick raus in die Sterne. Und am nächsten Tag geht es dann früh raus. Die Luft ist noch so klar und kalt. Und es geht zum Bahnhof. Und dann kommt so eine Dampflokomotive. Tut, 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 tut. Fährt da ein. Ich hoffe, dass wir gerade schöne Soundeffekte im Hintergrund davon haben.
Mit Sicherheit wird Chris da gerade sich draufstellen.
Und diese Bahn fährt ein Rattert so und kommt zum Stehen. Es wird nochmal, weißt du, die stößt doch dann immer so. Ich weiß gar nicht, wie die genau funktionieren, die Dampflokomotiven. Aber wenn die stehen bleiben, dann wird nochmal so Dampf abgelassen. Das ist nochmal so ein Geräusch von so einem Teekessel. Und dann
Wasserdampf, oder?
Ist nicht... Genau, mit Wasserdampf. Also irgendwie, ich habe jetzt ja gerade Polar Express geschaut da sieht man das ja nochmal, wie das funktioniert. Also an sich ist ja richtig viel Kohle, da fährt hinter der Lokomotive im ersten Wagen mit. Mhm. Und die ganze Kohle wird dann immer wieder reingeschippt. Gibt es ja extra Mitarbeiter dafür, die nur fürs Kohleschippen zuständig waren. Und die schippen dann mit einer großen Schaufel neue Kohle in den Brennraum. Das heißt, da ist einfach ein riesiges Feuer durch die Kohle gespeist als Brennstoff.
Durch die Kohle und gespeist. Gespeist ist auch so schön.
Wie in Minecraft halt, wie ein Furnace in Minecraft.
Ja,
weißt du?
Man hätte auch sagen können, da wird die Kohle halt reingeschmissen und dann wird die halt wie angeheizt. Aber was ist das, durch die Kohle gespeist, weißt du?
Ja.
So wie wir uns gegen, so wie
haben
du
mal studiert.
Speist.
Wir haben auch studiert.
Das stimmt, ja. Das ist natürlich wieder der Akademiker.
Der Akademiker spricht dir. Und dadurch wird es einfach richtig schön heiß. Und dann, stimmt, die müssen auch immer Wasser auch wieder nachladen, ne? Also wahrscheinlich wirklich wird heiß und dann ist ja Wasser, irgendwie läuft dann wahrscheinlich nah am Brennraum irgendwie durch, so mit Leitungen, wird erhitzt, stark erhitzt in einem Druckkessel, dass halt Wasserdampf entsteht, so wie in meiner Kaffeemaschine.
Ja.
Und wird so heiß, dass er dann sich ausdehnt und ausbreitet. Wie bitte?
In so einer Teekanne. Das ist auch, wenn du die auf dem Herd stehen lässt, dann macht die doch irgendwann... Das ist eigentlich genau dasselbe Ding.
Aber ich hätte gedacht, in der Druckkammer irgendwie, weißt du, weil wenn Wasser kannst du ja nur auf 100 Grad erhitzen, dann wird es zu Dampf und haut ab. Wenn du aber eine Druckkammer hast, wo das Wasser nicht so leicht rauskommt, dann wird es ja mehr als 100 Grad. Kannst sozusagen, bleibt Wasser und du kannst es auf höhere Temperaturen erhitzen, unter Druck. Und dementsprechend, weiß nicht, ob das irgendwie so genutzt wird und dann auf jeden Fall irgendwie dadurch, dass es sich ausdehnt, fängt halt an, sich ein Kolben oder irgendwas zu bewegen und damit treibst du dann die Räder
was
an.
Was für fantastische Transportmittel eigentlich, ne? Wobei natürlich die böse Kohle.
Also.
Ja, nein, aber ich meine.
Der ganze Dreck, der da rauskommt, wenn du siehst, diese riesigen schwarzen Schwaden, die da rauskommen. Da hätten sich wirklich die Erfinder der Dampflokomotive, 1800 irgendwas, hätten sich wirklich mal die eigene Nase fassen können, in die schwarze Rußnase, und sich denken können, also die Erfindung stampfen wir besser mal wieder ein. Das kann ja nichts Gutes sein hier.
Ja,
und wir wollen als Touristen, jetzt hätte man auch mal verzichten können.
Wir verzichten auch so viel. Das ist, dann machen wir halt das nächste Mal gucken wir uns wieder Sightseeing in Dubai an mit einem schönen Emirates-Flug. Das ist vielleicht besser.
Wir machen mit E-Fuels Dampflokomotive.
Ja, vor allem sehe ich das aber auch so ein bisschen natürlich als E-Kohle. Wir müssen ja auch so ein bisschen den Standort Deutschland stärken. Mhm. Gerade in dieser Influencer-Welt, in der es heißt, umso weiter weg, desto besser, müssen wir mal wieder zeigen, schaut mal, macht mal die Äuglein auf, wenn ihr von der A4 irgendwie kurz zu McDonald's auf die Raststätte fahrt und guckt euch mal ein bisschen um. Da gibt's nämlich nicht nur Truckstops und Spielcasinos en masse, sondern vielleicht auch einfach mal ein sehr, sehr schönen Berg oder einen sehr schönen Wald, den man mal so durchwandern könnte. Und das werden Felix und ich bald machen. Und ich freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Buch, das wir Mitte nächsten Jahres veröffentlichen werden.
Was wir in dieser 3-Stunden-Wanderung, was wir da über uns gelernt haben.
Genau. Ja, genau. Wir nehmen einfach die Podcast-Folge, schmeißen die bei ChatGPT rein und dann wird er uns da schon irgendwie, oder sie, wer weiß, ein Buch draus schreiben. Ne? Das ist so meine Hoffnung.
Ich glaube, das Ganze, also ChatGPT macht ja schon viele Texte oder ähnliche KI-Tools, und so viele billige News-Seiten machen ja wirklich ihre ganzen News-Artikel einfach nur, lassen die von KI schreiben. Je nach Thema geht das halt auch. Oder so ganz, ganz schlimm ist das bei so Thema Börsennachrichten und so. Da gibt es ganze Seiten, die einfach nur wirklich, es kommt irgendein Kurs, irgendwie die Hauptversammlung oder so. Mhm. Und dann siehst du die neuen Zahlen und dann bewegst du den Aktienkurs nach oben oder unten. Und dann ist einfach ein KI-Artikel, der genau das einfach nur kurz beschreibt. Genau, was da passiert ist, ohne irgendeinen eigenen Eigenanteil von irgendeiner Person da drin zu haben. Also ich glaube, bei News-Artikeln finde ich schon richtig nervig. Und ich finde, man erkennt auch immer sofort, wenn es ein KI-Artikel ist. Das ist meistens, wenn man irgendwas recherchiert und was sucht. Yeah. Und dann kommst du auf so einen Artikel, weil der all die Buzzwords drin hast, die du halt suchst. Und dann merkst du, das ist gar kein echter Artikel. Du lernst gerade gar nichts, weil es ist kein Artikel, es ist nur ein KI-Zusammenschnitt.
Du weißt, ich bin in der Börse natürlich nicht so zu Hause, nachdem ich mich da übel verbrannt habe 2008. Aber wo wir natürlich sofort auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ich merke es halt immer, wenn ich, wie zum Beispiel gestern geschehen, bei meinen lieben Freunden von der Bildzeitung vorbeischaue, was ich wirklich nie mache. Aber ich hatte meine Mutter zu Besuch und wir haben uns gemeinsam auf der Couch, was war denn das? So ein ZDF-Spendenmarathon für Kinder angeschaut. Und da waren, also zu meiner Überraschung, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, war dort. Mhm. Christian Lindner, Lars, wie heißt der SPD? Beil, der jetzt auch gerade wiedergewählt wurde. Der auch sich eingesetzt hat, internetmäßig hier für...
Klingbeil,
danke. Und ganz viele andere Prominente und unter anderem aber auch Oliver Pocher.
Was?
Und seine Was? Frau.
Welche Frau?
Amira Pocher, Ex-Frau.
Hä, die Ex-Frau?
Und seine aktuelle, neue, alte Ex-Frau, Sandy.
Meyer-Wölden. Was? Wölden? Hey, warte mal. Ich bin gerade zwischendurch kurz gedanklich ausgestiegen.
Ja, das habe ich gemerkt. Hey, hast du eine Mega-Story verpasst.
Wie bitte? Also alle Namen, die du gerade zusammen genannt hast, sind in einer Runde gewesen?
Ja, pass auf. Also, genau.
Das glaube ich nicht.
Es war eben so, dass...
das da KI-Erstell.
Nein. Also... zusammengefasst. Im Hintergrund sitzen einfach die Promis am Telefon und nehmen eben natürlich die Anrufe entgegen der einzelnen Zuschauenden und nehmen dann die Spenden entgegen. Und da war eben dann die Politiker, aber eben auch die Prominenten, Influencer und so weiter und so fort. Ach so. Und da waren eben auch Oliver Pocher eingeladen und Amira, also seine, ne? Mhm. Und er ist aber aufgetaucht dort mit Sandy, mit seiner Ex-Frau, mit der er jetzt den alten Podcast mit seiner Frau neu aufgelegt hat.
Ja.
Ich schäme mich im Grund und Boden, dieses Thema gerade eigentlich doch so weit aufzumachen. Worauf ich nur hinaus will, ist, es gab wohl ein Eklat, habe ich dann, meine Mutter meinte dann, es gab ein Eklat, habe ich gerade gelesen. Nicht, dass meine Mutter Bild-Zeitungsleserin war, aber weil das Ding war nämlich, ich habe nämlich genauso reagiert wie du. Ich kam dazu und sie meinte, Oliver Pocher und seine Freundin. Ich meinte, da meine ich genau wie du. Und das ist doch Quatsch, das macht gar keinen Sinn. Als ob, die sind doch getrennt, das ist eine alte Aufzeichnung, das ist live. Und ich habe es meiner Mutter nicht glauben wollen, bis sie mir dann eben diesen Bildartikel irgendwie entgegenhielt. Und dann wollte ich das wissen, und jetzt komme ich zum Punkt, was ich eigentlich erzählen wollte. dass ich auf YouTube mir diesen Schnipsel angucken wollte, dieses Eklat, was da passiert ja. sein soll.
Also ich habe aber nicht deswegen gedacht, das kann doch nicht sein, dass der nochmal mit Amira Pocher irgendwo auftaucht, weil so, ja, keine Ahnung, die machen eh scheiße. Was mich, warum ich, also so, was war, dass du gesagt hast, dass die ganzen großen Politiker, dass da irgendwie Scholz und Lindner und Klingbeil da zusammen auftauchen und neben dem sitzt Pocher mit Amira, hä, was?
Ja, also war also Lindner war schon gut abgeschirmt, ne, natürlich. Ja,
mit ich find, Bodyguards.
Er saß ein paar Mal, also er hat manchmal, also.
Also die waren wirklich in einem Raum.
Sie waren in einem Raum.
Die alle.
Und die alle. Und Lindner saß mir manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen zulässig dort. Also, ich weiß nicht, das war nicht so staatsmännisch, dass er da irgendwie, also es war so sehr so zurückgelehnt und eigentlich schon so nach dem dritten Bierchen mal langsam den obersten Knopf irgendwie öffnen.
Also der stand, also alle saßen da so an so Tischen und hatten so ein Telefon, um Spenden entgegenzunehmen.
Ja, genau. Und natürlich, also die A-Prominenz, zu denen ich natürlich auch unsere fantastische Regierungsebene zähle, die saß natürlich vorne bei den etwas gepolsterteren
so,
Minitischen.
Und der Pocher saß auf so einem billigen Stuhl dann hinter weiter hinten.
So, und ich glaube auch nicht, dass Lindner unbedingt jetzt den Anruf von Tante Wilma irgendwie entgegengenommen hat, die aus Gelsenkirchen nochmal kurz 5 € irgendwie an die armen kleinen Kinder irgendwie spenden wollte. Aber im Hintergrund saßen dann halt neben, keine Ahnung,
der hat bestimmt alles umgeordnet, alles Richtung Bundeshaushalt, damit die schwarze Null steht.
Der Spruch fiel tatsächlich auch, als am Ende das Spendenergebnis von 21 Millionen und ein paar Zerquetschten genannt wurde, da hatte auch der Moderator Söder war auch da, stimmt. Und Söder hat das vorgelesen. Und Söder meinte nämlich dann, moderiert von Johannes B. Kerner. Und Johannes B. Kerner hat eben diesen Sticker abgezogen. Und dann meinte Söder, ich muss mal aufpassen, dass sich Herr Lindner das nicht gleich snackt. Die 21 Millionen. Fand ich irgendwie im Live-Fernsehen, ZDF, für so einen Anlass.
Aber er hat nicht gesagt snackt. Herr Bergmann snackt.
Nein.
Aber nicht so Söder sagt nicht, dass Herr Lindner sich das snackt hier.
Nein. Wäre aber cool, wenn er immer
das
so
lustig, ist. Doch, ja.
Das könnte man ihm auch zutrauen. Das ist auch allgemein, ist ein Social-Media-affiner Typ. Aber er meinte halt sinngemäß, dass sich Herr Lindner gleich die 21 Millionen eventuell auch noch unter den Nagelreißen. Und genau, worauf ich jetzt aber hinaus will, Felix. Ich wollte mir diesen Eklat, den ich gleich noch benennen werde, auf YouTube anschauen. Und da gibt es eben auch einen Trend, den ich ganz fürchterlich finde, diese 30, 40 Sekunden Clips, die immer als Vorschaubild genau das haben, was du suchst. Du klickst dann aber drauf und es sind nur Standbilder und von KI generiert, sind einfach nur Subtitles drüber und irgendeine KI-Stimme liest vor, Oliver Pocher und Amira Pocher trafen zusammen in der Show, bla bla bla, aufeinander. Und es ist die pure Hölle und du kannst es von außen auch nicht, ich bin ja dankbar für das YouTube-Feature, dass du so rüber hovern kannst und inzwischen kannst du sehen, was dich in etwa erwartet. Jetzt wirst du natürlich dich fragen, was ist denn da passiert? Was war das?
Ja, ich frag dich das ja. Sag mal, was ist denn da passiert? Was war der Eklat zwischen Amira Pocher und Oliver Pocher? Ich möchte es wissen.
Das ist Privatsache. Oh. Nein, ich verrat's dir, Felix. Ich verrat's dir.
Du hast auch recherchiert, du hast auch rausgefunden, nehme ich an.
Natürlich habe ich es rausgefunden. Und das muss man schon sagen, ist ein bisschen dreist. Johannes B. Kerner, der Moderator dieser Veranstaltung, zog aus der Telefonriege Oliver Pocher auf die Bühne und gleichzeitig Amira Pocher und bat sie beide
rein zufällig
die Telefonnummer vorzulesen, unter denen die Spendenwilligen
gemeinsam
sollten. Genau, gemeinsam vorzulesen. Oliver Pocher, den ersten Teil, 0800, 12 mal die 3 und Amira dann die zweite Hälfte. Und Oliver Pocher hat aber alles vorgelesen. Und dann meinte Amira nur irgendwie, ja, wie immer oder typisch. Und dann hat Oliver Pocher noch irgendeinen krassen Spruch gebracht. Und dann ist sie augenverdrehend, ist sie gegangen. Also ein ganz unangenehmer Moment, aber haben wir ja schon oft.
Aber war das abgesprochen, dass die das so war? Das hört sich so wie abgewiesen, dummer Gag an. Warum holst du denn zwei Leute auf die Bühne, sagst ihn, erklärst ihn auch, liest diese Nummer jetzt, tu vorerst du diese Hälfte, dann du diese Hälfte, anstatt dass dir es selbst einfach direkt vorlesen, der Moderator. Und dann macht der Pocher auch noch nicht das, sondern liest alles vor. Das ist so schlecht geskriptet, mitten im Lebensskript.
Nein, das traue ich meinen lieben Kollegen und ja auch zum Teil Arbeitgeber der Öffentlich-Rechtlichen nicht zu, dass da irgendwie inszeniert wird. Das haben wir gar nicht nötig.
Ach, das war gar kein Bildspendenmarathon, sondern öffentlich-rechtlicher Spendenmarathon.
Nein, das ist öffentlich-rechtlich, ZDF, ja klar. Ich weiß nicht, ob die Bild hat da überall.
Weil du hast irgendwas so ein Bild am Anfang gesagt. Weil es ein Bildartikel dazu gab, oder was?
Da hatte ich nur von diesem Eklat gelesen. Ah. Dieser Story 2 hätte nicht sein müssen. Da war das Glücksrad
jetzt
schneller.
Jetzt verstehe ich, okay.
Ja. Nee. Aber ich glaube nicht, dass das abgekatert war. Vor allem, weil du wirklich gesehen hast, wie unangenehm das
Aber Amira darf ich noch Popper krasser, ist. Bei öffentlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann auch noch bei sowas sich denken, oh, Oliver Pocher, Amira haben sie irgendwie, sind gerade nicht so schön auseinandergegangen. Das nutzen wir mal aus, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Das finde ich schon krass, ne?
Ja, also wir können es nicht beweisen, ne?
Ja, komm, warum?
Kann ich mir das
nicht vorstellen. Kein Mensch lädt doch extra, also nimmt doch auf die Bühne zwei Menschen, die sich gerade getrennt haben, wo jeder weiß, dass sie sich gerade getrennt haben.
Das wussten die bestimmt nicht.
Dass sie sich nicht im Schönen getrennt haben, es kann auf gar keinen Fall. Es ist ja.
Nein, das glaube ich nicht. Da bist du mir ein bisschen zu pessimistisch. Ich kann mir einfach vorstellen, wird dem
Johannes
Intendant oder Intendantin.
Johannes B. Kerner hat das gemacht.
Ja, der wird eine Liste vorgelegt und dann, ach, wer ist denn das? Oliver Pocher, das klingt ja lustig, der Name. Ach, guck mal, der ist auch verheiratet mit seiner Frau, das vertritt ja noch, die sind ja noch namentlich, das sind ja die Werte, die wir hier auch vermitteln wollen. Lad die mal ein. Ja, Chef, aber, nee, lad die mal ein, das passt schon. Chef, Sie sollten vielleicht schon, bitte komm, ich habe jetzt so meinen Kaffee hier gerade stehen. So, da wird nicht groß diskutiert, das wird ein Versehen gewesen sein und bin mir auch sicher, dass das ZDF, dass das dem sehr unangenehm ist, dem ZDF, dem Herrn ZDF.
Dem Herrn ZDF, ja, genau.
Ja.
Versuchst wieder deinen Arbeitgeber hier zu rechtfertigen. Das sind schon krasse Sachen. Okay. Aber dass die dann zusammen auch überhaupt zu so einer Veranstaltung gehen, ich verstehe es nicht. Die ziehen das immer noch durch.
Ja, also ich habe natürlich dann auch, bin dann wieder natürlich in die Bubble auch tief hineingefallen da in den Abgrund und habe dann auch gesehen, dass Oliver Pocher ja inzwischen auch einen Kanal hat, 9, wo er quasi den vermeintlichen neuen Freund seiner Ex-Frau Amira persifliert.
Ja.
Heißt es persifliert?
Ja, wenn man studiert, ja, kann man es so nennen.
Parodiert. Und das auch einfach auf so eine unangenehme und auch schon leicht rassistische Art, muss man einfach sagen, weil er sich irgendwie auch äußerlich da versucht irgendwie, also es ist halt einfach, du erwartest von einem 45-jährigen erwachsenen Mann eigentlich nicht, dass er sich so verhält.
Ja.
Jetzt muss ich aber natürlich als 34-jähriger Mann aufpassen, was ich in der Vergangenheit so von mir gegeben hat. deswegen, ja.
War es das jetzt auch von dem Thema?
Das war es jetzt, ja.
Das Thema können wir so abfrühstücken.
Mitten in der Geschichte. Nee, du lässt mich ja hier Monologe führen. Du hast ja noch gar nichts dazu gesagt, wie du dazu denkst, was du so von Oliver Pocher mal vielleicht aufgesogen hast.
Ich habe schon in irgendeiner vergangenen Folge genug dazu gesagt, wie verrückt ich das finde, dass man das in dem Alter irgendwie noch so nötig hat und sich da Aufmerksamkeit aus jeder kleinen Schiene zu suchen. Und jetzt will er sein Bühnenprogramm auch daran ausrichten, was er
Du weißt es doch.
Ja, also. Wir haben ja darüber gesprochen vor ein paar Folgen ausführlich. Natürlich, da habe ich mich auch damit beschäftigt, aber jetzt in der letzten Woche auch wieder nicht mehr. Aber es ist ja so absurd, dass man sich halt damit beschäftigt, dass sogar Johannes B. Kerner das alles mitbekommen hat und deswegen extra die auf die Bühne geholt hat.
Yeah.
Also, das ist wie sich so in der Öffentlichkeit absichtlich demontieren, um irgendwie noch Aufmerksamkeit daraus zu erhaschen, weil darauf der eigene Lebensstil beruht, um irgendwie noch mehr Geld raus. Ich verstehe es nicht. Und das mit Kindern, also mit Kindern aus dieser Beziehung, die da so in die Öffentlichkeit gezogen werden, finde ich einfach nur richtig grässlich. Also, zieht sich bei mir alles zusammen, verstehe ich nicht.
Wir werden ihn fragen. Nächste Woche ist Oliver Pocher zu Gast bei uns. Zwei Wochen später dann seine Frau Amira.
Und nein, beide zusammen. Überraschung.
Ach. Das ist doch der große Twist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, zu viert wandern zu gehen. Das wird, glaube ich, richtig lustig. Im Baumhaus könnte es ein bisschen eng werden, aber das kriegen wir schon hin. Felix, apropos eng. Mhm. Wie war denn dein Wochenende?
Entspannt. Ich überlege erst mal. Ich hab vor dem Wochenende noch gedreht. Bin nach Bremerhaven gefahren und ich hatte gar keine Ahnung von Bremerhaven und irgendwie geht's Bremerhaven nicht so gut, glaube ich. Also Bremen ist ja schon von allen großen Städten in Deutschland so wirklich so das Letzte. Also denen geht's, glaube ich, gar nicht gut, schon seit Ewigkeiten. Also Berlin ist arm, aber Bremen hat wirklich gar nichts, denen geht's nicht gut. Die haben nicht mal irgendwie, sind irgendwie zumindest eine coole Stadt oder so oder irgendwie eine Stadt von Weltrang oder versuchen zumindest oder haben Kultur oder so. Und Bremen ist wirklich einfach nur Bremen. Und dann hast du auch noch Bremerhaven. Und in Bremerhaven habe ich gedreht und das ist halt wirklich nochmal weniger. Und da ich weiß auch gar nicht, wie die miteinander zusammenhängen, außerhalb vom Namen. Ich weiß nicht, wie hängen Bremen und Bremerhaven zusammen, weißt du das? Bremerhaven.
Nee, ich habe mich gerade eher gefragt, was eine Stadt eigentlich zu einer Stadt macht. Und da habe ich dann kurz überlegt, ob ich irgendwie einen lustigen Gag daraus mache, dass eine Stadt eine Shisha-Bar, fünf Solarien und drei Friseure braucht, aber alles in einer und derselben Einkaufspassage. Aber dann habe ich mich doch gegen den Gag entschieden, weil er einfach durch die Qualitätssicherung durchgefallen ist. Aber ich habe dir natürlich dann trotzdem dadurch jetzt gerade die Zeit geben wollen, das zu googeln.
Ah, also Bremen ist auf jeden Fall, Bremerhaven ist tatsächlich, gehört zu Bremen, obwohl die voll weit auseinander sind. Die sind 60 Kilometer auseinander und das ist nämlich eine Exklave. Das ist das Gleiche wie hier Kaliningrad, ne? Das, was so. Da haben wir an der Ostsee einen Teil, der zu Russland gehört, wo da gar kein Landweg zu Russland ist, wo so Polen da dran ist und bist du da erstmal irgendwie durch? Oder was kennst du überhaupt da dran? Erstmal Maps aufmachen. Ist das Lettland, Litauen oder Estland? Wie ist dir da die Reihenfolge? Hast du das im Kopf?
Das habe ich nicht im Kopf, Felix.
Das sind echt so Sachen, dass Estland ist oben, dann Lettland, unten ist Litauen. Das sind so Sachen, die musste man sich früher in der Schule merken und eigentlich sollte so ein bisschen was davon hängen bleiben, aber man weiß immer so, ah ja, Estland, Lettland, Litauen, die sind da so in der Ecke von der Ostsee sind die, aber in welcher Reihenfolge? Jetzt sehe ich es wieder, jetzt werde ich es mir wieder merken. Macht das Sinn? E ist oben, dann Lettland, dann Litauen. Guck, ABC. Haben die gut gemacht mit ihren Namen. Die sind im ABC von oben nach unten, kannst du da gehen. Litauen ist unten und Kaliningrad ist es so ein kleines Teil da an der Ostsee. Und da musst du halt wirklich durch Litauen oder Polen durch und dann durch Weißrussland, um überhaupt nach Russland zu kommen. So, warum Bremerhaven? Das Gleiche ist da auch der Fall. Du musst nämlich von Bremen erstmal durch Niedersachsen durch, um überhaupt nach Bremerhaven zu kommen. Dann musst du erstmal durch ein anderes Bundesland durch. Ich weiß gar nicht, wie es ist mit der Polizei. Es gibt auch immer, wir haben ja die Landespolizei. Also NRW hat ja eine Polizei, die haben auch als Kennzeichen NRW oder in Schleswig-Holstein immer SH als Kennzeichen. Wie macht das denn die Bremer Polizei? Die dürfen ja durch Niedersachsen durchfahren, wenn sie nach Bremerhaven müssen?
Ich glaube, glaubst du nicht, dass die in Bremerhaven dann eine eigene Polizei haben?
Ja, so, aber wenn die mal Verstärkung brauchen, vielleicht, weißt du?
Ja, ja gut, aber das kannst du ja überall anfordern. Dann kann ja auch Buchholz Verstärkung aus Hamburg anfordern, obwohl es bundeslandübergreifend wäre.
Ich habe gerade geschaut, die Polizei Bremen ist die Landespolizei der Freien Hansestadt Bremen. Der Polizeivollzugsdienst wird in Bremerhaven durch die von der Polizei Bremen unabhängige Ortspolizeibehörde Bremerhaven wahrgenommen. Also das Problem haben die gelöst. Die haben tatsächlich zwei verschiedene Polizeien.
Ich finde es manchmal wirkt es so, wenn wir so dieses Wikipedia auspacken und das so vorlesen, dann wirkt es immer so ein bisschen wie bei den bei den privaten Sendern. Die haben ja auch, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, denen wird ja vorgeschrieben, dass sie zu einem gewissen Prozentteil Informationen auch vermitteln müssen, Nachrichten vermitteln müssen, teilweise auch Religion vermitteln müssen. Aus diesen Gründen gibt es dann sowas wie, keine Ahnung, das Wort zum Sonntag oder hier kurz bei morgens um 6 bei RTL das schönste Bibelzitat.
Du meinst so ein Mindestmaß an Informationen.
Genau. Oder eben auch, dass es halt immer diese News-Sendungen geben muss und Infotainment quasi auch daraus geboren wurde. Das heißt, diese ganzen Reality-Formate sind auch unter anderem deshalb entstanden, um quasi Informationsgehalt irgendwie verpacken zu können, aber eben unterhaltsam und nicht so staubtrocken, wie es eben eine seriös gefilmte Reportage irgendwie wäre. Und manchmal ist es aber lustig, dann eben zu sehen, wenn halt gerade bei diesen Bibelzitaten oder sowas, weißt du, du hast irgendwie gerade noch...
Bibelzitate sind doch nicht in irgendwas öffentlich-informationstechnisches vorgeschrieben, oder?
Na, ich glaube schon, dass es, weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber dass die Kirche auch, als die Privatsender damals Anfang der 90er und sowas aufkamen, da musste auch irgendwie sowas Bestand sein. Bin ich mir eigentlich sicher, dass ich das
also,
mal korrekt
RTL macht auch
habe.
Dieses Jesus-Ding, weißt du, wo die dann im dieses Osterriesen, ja. Wo doch auch hier der Scheißtyp mitgespielt hat. Wie heißt er? Der sich da die ganzen Fake-Vorwürfe gemacht hat in Leipzig.
Jill O'Farim.
Ja. Wirklich, ja. Was für ein wirklich, also das ist wirklich, sowas finde ich so asozial, also weil das ja in jederlei Hinsicht, egal ob es jetzt so die Glaubwürdigkeit der jüdischen Community darunter leidet, aber auch dieser einzelne Mensch oder auch das Hotel, alle Mitarbeiter da so in den Dreck gezogen wird, auch für die Stadt Leipzig in den Dreck gezogen hat, so in ganz Deutschland, wo dann wieder gesagt wird, ja, typisch, im Osten sind die so. Am Ende war alles ausgedacht. Also so, also auf diese dreckige Ebene sie sich so runterzuziehen und
ja.
Wirklich
ein auch insane, wie lange er das halt auch durchgezogen hat. Ich weiß noch, als das passierte, waren wir gerade auf der Hot Rod Tour.
Ja.
Da waren wir, glaube ich, gerade in Kaiserslautern. Ich muss immer an dieses Hotel in Kaiserslautern denken.
Weil wir auch gerade im Hotel waren.
Ja, genau, genau. Und als ich diese News gelesen hatte, saß ich auch unten, habe damals noch geraucht, irgendwie draußen auf dem Bordstein der eine geraucht. Das war so eine ähnliche Situation. Deswegen habe ich immer, wenn wir dieses West-In-Hotel irgendwie genannt wird, dieses unser Kaiserslautern-Hotel vor Augen. Was ich sehr irre fand, ich weiß nicht, ob du den Spiegel Online-Artikel dazu gelesen hattest, aber die hatten das gegenübergestellt mit seiner Autobiografie, die er 2019 veröffentlicht hat. Und der Vorfall war ja 2021 und schon 2019 beschreibt er in seiner Autobiografie eine Situation nach dem Motto, wenn du eine Lüge lebst, die dir Bauchschmerzen bereiten und du hast Gefühl, das dich übergeben zu müssen, aber du kommst nicht raus aus dieser Lüge und musst irgendwie lernen, mit ihr zu gehen, obwohl du weißt, dass es falsch ist. Und die haben eben ganz viele Zitate und Textpassagen aus dieser Autobiografie gegenübergestellt, wie er sich dann eben verhalten hat. Also als hätte er das quasi selber schon gejinxt irgendwie so.
Und was war es damals? Also wieso hat er davon geschrieben? Da hat er schon mal eine Lüge mit sich rumgeschleppt?
Okay. Das weiß ich nicht mehr, nee. Aber fand ich sehr spannend zu lesen dann im Nachgang.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber Wichser, wirklich, muss man sagen. Ist eben
wir kamen drauf durch dieses Jesus-Event von RTL. Genau,
ja, weil da hat er mitgespielt.
Genau,
da ja, und das war sogar nachdem das ganze Thema war schon.
Ja.
Also da war es noch sozusagen, das Gerichtsprozess war noch nicht, wo jetzt ja wirklich seine Schuld festgestellt werden sollte. Ich glaube, er hat das irgendwie noch abgewendet, indem sie sich außergerichtlich geeinigt haben, aber sozusagen, er muss jetzt Geld bezahlen. Und ist jetzt klar, dass er, und ich glaube, er hat vor Gericht hat er eingestanden, ne, dass er sich ausgedacht hat einfach.
Ja, nicht mal so. Er hat gesagt, er entschuldigt sich, die Vorwürfe stimmen, die Vorwürfe gegen ihn. Ja. Er hat das Video gelöscht. Das war die drei Sätze, die er gesagt hat.
Krank. Also er ist natürlich sozusagen rechtlich, natürlich so, dass es so gut wie möglich für ihn ist, aber ein komplettes, in echtem Deutschen komplettes Schuldeingeständnis, ja. Dass einfach nur Bullshit war, was er da gemacht hat.
Im Endeffekt hat er sich hingesetzt und gesagt, das, was ich gesagt habe, das widerrufe ich. Ja.
Aber in seinem Fall zu Recht. So, aber war das ja nach so am Anfang war alles so, oh mein Gott, so wie kann das sein? Das darf doch nicht wahr sein. Und dann so kam aber schon am ersten Tag danach so die ersten Zweifel, warte mal, macht das wirklich Sinn? Und weil es gab ja auch Zeugen und so und dann gab schnell, es hat sich der Wind ein bisschen gedreht.
Das war halt der Genickbruch, ne? Also wenn irgendwie die Lobby komplett prall gefüllt ist und kein einziger Zeuge das bestätigt, sondern ganz im Gegenteil, halt all das bestätigt, was die Gegenseite sagt, dann, ja. Spätestens da hat man gemerkt, oh fuck, weil natürlich im Zweifel hat man das natürlich erstmal geglaubt. Ich habe damals auch das natürlich erstmal geglaubt, weil man gar nicht auf die Idee kommt, warum sollte sich das ein Mensch ausdenken? Ja. So etwas Wichtiges, gerade mit dieser Historie, die wir auch in diesem Land haben.
Aber ich muss sagen, ich habe ziemlich schnell mir gedacht, das könnte Fake sein. Also natürlich.
Noch bevor die ersten Vorwürfe auch auftauchten? Also oder?
Wahrscheinlich war schon mit der erste Artikel, den ich gelesen habe, der war schon wahrscheinlich irgendwie mit drin, mit oben. Es ist aber nicht gesichert, ob es wirklich so ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich da selber auf den Gedanken gekommen bin oder schon darauf gestoßen bin durch die allererste Berichterstattung. Weil ich glaube, es war ziemlich am Anfang direkt, dass es so auch da dagegen Stimmen dazu gab. Aber für mich einfach so, weil klar, auf der einen Seite, genau wie du sagst, warum sollte man sich so einer Sache ermächtigen und so einen krassen Vorwurf dann benutzen mit so einem Thema. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ja, es gibt halt so viele Arschlöcher, denen das scheißegal ist, solange sie einen eigenen Vorteil haben. Und ich kann mir so gut vorstellen, wie irgendwie so ein Z-Promi oder Z-Influencer, im Endeffekt ist er das ja auch, sich sich irgendwie nicht, weißt du nicht, wer ich bin, so nach dem Motto, nicht gut genug behandelt fühlt in der Hotellobby und dann irgendeinen Scheiß auspackt. Und hätte er jetzt einen anderen Hintergrund gehabt und vielleicht nicht das religiöse Thema, sondern irgendwas komplett anderes, hätte er sich was anderes ermächtigt, weißt du, irgendein anderes Thema, um dann irgendeine Story daraus zu bauen und eine Story dann gegen das Hotel online hochzuladen, um irgendwie Rache zu nehmen, dass er irgendwie nicht als erster drangekommen ist für sein Zimmer oder irgendeinen Scheiß. Also das habe ich mir einfach sofort gedacht, dass das so sein könnte. Aber klar, gut, dass es im Endeffekt jetzt bewiesen wurde. Ich glaube, es gab sogar Überwachungskameras, ne? Im Hotel, ja, also ja, in der Lobby. Ja. Es war wirklich so ein dummer, absurder Vorwurf. Aber es gibt auch genug Leute, die einfach dumm sind. Was soll man machen?
Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, mit dem religiösen, biblischen, kirchlichen Anteil der privaten Sender, dass es eben manchmal sehr abstrus wirkt, wenn du morgens, keine Ahnung, um 6 dann beim Frühstücksfernsehen gesehen hast, hahaha, Dolly Buster hat größere Brüste, und dann kommt das Bibelzitat, das Schönste, dass es in so einem krassen Kontrast steht. Und so ist es manchmal bei uns, wenn wir irgendwie gerade über Pipi Kaka, was wir ja nicht so, ne, nicht so krass machen, aber du weißt, ne, so sehr, sehr ausschweifend frohlocken, und plötzlich kommt dann so ein sehr nüchterner Wikipedia-Artikel-Auszug mit, die Polizei in Bremerhaven hat irgendwie, zack, 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 zack. Da wirkt das manchmal auch so, weißt du, als wären wir gezwungen, ein Informationsgehalt hier zu liefern. Und jetzt merke ich auch gerade so ein bisschen an dem Gesichtsausdruck, dass die Geschichte im Sande verläuft.
Naja, aber ich finde, es ist halt gar nicht so, weil es ja nicht so, dass wir denken, wir müssen hier noch ein paar Informationen einpacken. Wir müssen hier gar nichts. Wir müssen hier auch nicht wandern gehen. Wir können uns auch einfach krank melden und von zu Hause aus aufnehmen. Wir machen einfach, wenn mich was interessiert, google ich es halt einfach. Deswegen habe ich Bremen und Bremerhaven gegoogelt und fand das ganz interessant, dass es eine Exklave ist. Dass wir hier, Bremerhaven ist einfach eine Exklave von Bremen. Und man muss erstmal durch Niedersachsen durch. Finde ich irgendwie interessant. Und jetzt gehen wir weiter, aber zum Thema, was du ja gebracht hast mit RTL und dass da diese Bibelzitate und sowas laufen. Und wie ich jetzt gerade hier anscheinend anfange herauszufinden, gibt es tatsächlich die katholische Fernseharbeit, eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz, und die ist zuständig für die Umsetzung der den Kirchen vertraglich zugesicherten Senderechte bei den bundesweiten Fernsehsendern. Was? Es gibt vertraglich zugesicherte Senderechte bei bundesweiten Fernsehsendern?
Guck mal.
Also die Kirche, die katholische Kirche, hat sich zugesichert bekommen, dass sie beim ZDF oder ProSieben oder auch RTL irgendwelche Sachen unterbringen. Was? Ich dachte, wir sind hier in Deutschland in einem Staat, wo Kirche und Staat getrennt ist und nicht vom Staat vorgegeben wird, ja, wenn es ein bundesweiter Fernsehsender ist, dann musst du auch die Kirche mit rein. Das ist so, wenn man das, wenn es, also, das würde ja auch bedeuten, dass hier, ja, YouTuber, dann muss auch jeder große YouTuber irgendwie, muss auch ein Montana Black auf Twitch, muss dann irgendwie 1% seiner Sendezeit, muss da katholische Werte irgendwie vermitteln oder so ein Scheiß. Was ist das denn? Und zu diesen verantwortlichen Sendungen gehören eben die Gottesdienste im ZDF, die übertragen werden, bei RTL, die RTL-Bibelclips.
What the fuck? Genau, Bibelclips, ja.
What the fuck? Was?
Ja.
Das finde ich richtig krass. Das ist für mich nicht in Ordnung. Das ist ein ultra kurzer Artikel, nur in der Wikipedia, wirklich 3 Zeilen und dann 3 Quellen, die aber alles Bücher sind. Ich habe ISBN-Nummern. Soll ich jetzt, bin ich wieder wie als Student, ja, weißt du, in die Bibliothek gehen, um das jetzt rauszufinden? Ich muss mal Online-Quellen jetzt dazu finden. Da muss ich erstmal recherchieren. Das kann ich jetzt nicht in der Podcast-Folge machen. Aber ja. WTF? Das finde ich krank.
Ja, ist eine kranke Welt, das stimmt.
Findest du nicht? Also findest du es okay, dass Kirchen irgendwie vertraglich zugesichert bekommen haben, dass sie in den deutschlandweiten, bundesweiten Fernsehsendern, dass sie da Sendezeit zugesichert bekommen?
Habe ich mir noch keine fundierte Meinung zu gebildet. Würde ich auch auf nächste Woche dann vertrösten.
Es geht einfach die katholische Fernseharbeit auf fucking LinkedIn. Was? Was machen die denn auf LinkedIn, die katholische Fernseharbeit? Haben da einen eigenen Account. Kann man da folgen. Oh Mann.
Also, ja.
Aber die haben nichts gepostet, aber die haben 11 Follower. Ich kann mal Jobs, Personen. Man kann so viel rausfinden immer. Das ist schon lustig. Oh Mann. Ich sehe jetzt auch, wer der Geschäftsführer, der Ulrich ist der Geschäftsführer bei der katholischen Fernseharbeit. Bestimmt auch ein gut bezahlter Job. Hast du hier ZDF-Magazin Royal gesehen, wo sie über LinkedIn das, den ja. Beitrag gemacht haben? Was ist deine Meinung dazu gewesen?
Hab ich mich noch nicht gebildet. Würde ich gerne nächste Woche. Nee,
du hast immer einfach so keine Meinung, musst einfach nur irgendwas sagen.
Das war
doch
Spaß.
Was dir
hallo, ich habe oft genug habe ich Meinung. Was wirst du mir gerade für einen schrecklichen Vorwurf an den Kopf? Lass mich kurz nochmal nachdenken, was so ein bisschen die Quintessenz dessen war, weil ich war nicht so mega, es war so eine klassische Filler-Folge, finde ich,
ja,
vor dem
ja,
großen
stimmt.
neuen
ja.
Knall. Manchmal habe ich auch das Gefühl, da fehlt mir so ein bisschen das Fleisch jetzt ja. für die Behauptungen und sowas. Und es waren dann irgendwie mir zu wenig Kommentare. Ich glaube, es ging ja vor allem auch irgendwie um als Dating-Plattform missbraucht und
ja, da dachte ich mir auch so, also das ja. war für mich auch so ein Klasse. Also manchmal machen die auch gute investigative Arbeit, aber manchmal ist auch einfach so ein Bullshit, wo einfach nur, ja, da hatten sie am Anfang eine Idee, was sie machen wollen, und ja, LinkedIn ist so eh scheiße und da machen wir jetzt mal was zu. Und dann wird sich irgendein Scheiß zusammengezogen. Also ja, LinkedIn ist einfach eine totale Cringe-Plattform, muss man sagen, in vielerlei Hinsicht. Also gibt bestimmt auch Leute, die da ihren Job, also was es gibt bestimmt, viele Leute finden darüber ihren Job, finden wertvolle Connections, na klar. Aber was viele Leute in den letzten Jahren vor allem da posten, dieser Feed ist so cringe. Und dass ja. Leute das...
Aber das ist es, ich glaube, genau, das war das, was mich gestört hatte, dass irgendwie das Thema war, oh krass, eine vermeintlich seriöse Plattform nach außen hin wird irgendwie für Schabernack benutzt. Ja. So, das ist ja genauso wie, auf YouTube lädt ja auch nicht nur jeder irgendwie seriöse Videos hoch, genauso wenig wie bei Twitter irgendwie regelmäßig die großen Philosophen unserer Zeit irgendwie bedroht sind. Also das war jetzt für mich keine krasse Meldung, aber sie ja. wurde eben so
hochgepusht, als ob so krass ja. wäre, so, oh mein Gott, ja. jemand hat wirklich in einer LinkedIn-DM nach einem Date ja. gefragt oder sich ja. nicht nur beruflich, ja, alt, natürlich, so, ist ja. natürlich uncool
aber
und nicht
ich glaube,
cool,
aber das wissen die auch selber. Ich glaube, dass sie dann einfach, weil es so eine Filler-Folge ist, lassen wir die Kirche im Dorf, die machen halt auch gerade und auch in diesem Jahr schon einfach fantastische, richtig gut recherchierte Folgen gemacht. Und dann kann ich auch verstehen, dass da nicht jede Woche irgendwie so ein knaller Burner rauskommen kann. Das klingt jetzt so nach klassisch, wie du es gerade schon beschrieben hast. Wir fangen mal an. Ah, die Prämisse klingt eigentlich ganz interessant. Bei LinkedIn, ah, ist auch irgendwie shady und unangenehm. Und dann ist man schon in der Recherche drin, mhm. hat schon irgendwie den Produktionsplan für die nächsten 4 Wochen geschrieben. Und dann merkt man, ach, eigentlich ist ein bisschen dünne Luft, aber egal, jetzt machen wir es.
Melden wir uns jetzt krank oder ziehen wir die Folge durch, so.
Genau. Und das ist dann auch, ist auch in Ordnung. Und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn in den Kommentaren dann irgendwie steht, die langweiligste, man merkt einfach, wie alles schlechter wird. Und ihr habt keine Idee mehr, nachdem da irgendwie die komplette Frankfurter Polizei mir auseinandergenommen wurde. Da finde ich das schon, aber das ist die YouTube.
Solange es nicht die Bremer Polizei ist.
So, na klar.
Ich finde auch, was ich dann manchmal schade finde, ist, wenn dann nicht der letzte Schritt weitergegangen wird, da war auch in der Folge, ging es darum, dass, weil das finde ich ein interessanter Fakt, dass das NetzDG, das Netzdurchsuchungsgesetz, dass das für soziale Plattformen ja gilt, und das,
ach, stimmt,
ne, dass
ja,
auch wenn irgendwie Hate-Kommentare oder irgendwas halt rechtlich bedenklich ist, irgendwelche Terrororganisationen, was auch immer, irgendwas irgendwo gepostet wird, dass das gelöscht werden muss. Auf sozialen Plattformen und LinkedIn zählt nicht dazu, weil ist kein soziales Netzwerk. Zumindest damals, als das Gesetz kam, wurde es so eingeteilt, weil es eher ein Berufsnetzwerk ist. Das ist natürlich totaler Bullshit, diese Argumentation. Und dann haben sie das auch kurz gebracht und auch, dass sie irgendwie dazu kurz geschrieben haben mit dem Justizministerium, war es, glaube ich. Aber es hört dann da auf. Also irgendwie so, sie machen dann einen Witz darüber, dass es, also sie fragen nach, so, warum ist es nicht so? Und dann gibt die Antwort, ja, erst in der vom Ministerium, erst in der jüngeren Zeit hat es sich gewandelt zu einem sozialen Netzwerk. Und da hört es einfach auf. Darüber wird dann Witz gemacht, aber es wird nicht weitergemacht. Es wäre doch vielleicht gut, dass da dann weiter nachgehakt wird, damit sich das jetzt vielleicht mal ändert. Aber da wird einfach, dann das Thema einfach und wir machen weiter mit dem nächsten billigen Gag, den wir noch bringen können. Das finde ich manchmal schade.
Ja. Wobei ich da aber auch nie die Rolle des Neo Magazin Royal gesehen
ja,
habe.
Ja, ich weiß, alles Satire, da kann man sich ja verstecken.
Nein.
Es muss ja alles
nee,
nicht ernst sein.
Alles Satire, nee, das ist nicht, keine Rechtfertigung, aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie dann auf dem Silbertablett serviert wird, so müssen wir das jetzt irgendwie angehen, sondern erstmal auf Missstände aufmerksam machen. Und das finde ich, das reicht dann schon. Und dann kann da jeder für sich selber entscheiden, werde ich jetzt tätig und schreibe da mal eine Mail hin oder schalte ich jetzt zum nächsten Crispy Rob Video und
aber völlig wahllos jetzt gewählt. Guter investigativer Journalismus geht auch diesen letzten Schritt weiter und nutzt nicht nur den billigen Joke dann aus.
Aber das tun sie ja auch nicht. Also die Verfechter fürs New Magazin sein. Aber sie arbeiten ja schon dann auch oft einfach mit Redaktionen anderer, keine Ahnung, mit der FAZ, mit
oder mit Steuerung F, aber das nicht so gut.
Ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber mit anderen Redaktionen von anderen Zeitungen oder öffentlichen Einrichtungen, also journalistischen Einrichtungen zusammen. Und die gehen ja dann einen Step weiter. Ja. Also für mich ist dann einfach nur das Neo Magazin, ist ja jetzt auch keine klassische, da hat er doch auch vor 2, 3, 4 Folgen drüber gesprochen, dass er eigentlich, wo sie doch auch zum ersten Mal thematisiert haben, ey, eigentlich haben sie hier eine Satire-Show und soll sich darüber lustig machen, aber jetzt haben sie zum ersten Mal, sehen sie sich gezwungen, weil niemand anderes darüber spricht, irgendwie hier den Leuten, da hast du es ja gehabt, die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, so muss es irgendwie eigentlich laufen. Und da haben sich auch drüber viele aufgeregt, meinten, das ist nicht eure Aufgabe, aber das ist das klassische Ding, man kann es ja nicht
einrechnen. Welches Thema ging es da?
Ich glaube, das war tatsächlich die Geschichte mit den Polizisten und Polizistinnen in der WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Ja.
Ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall schade, dass es so weit kommen muss, dass Satire-Sendungen sich damit überhaupt beschäftigen, statt irgendwelche anderen oder überhaupt, dass die Gesetzgeber das dann eben auf die Idee kommt, zum Beispiel beim LinkedIn-Thema, dass man das mal anders handeln sollte.
Ja, aber die haben auch viel anderes im Postkasten, Felix.
Die haben einiges zu tun.
Und dann ist der Faxeinzug da irgendwie auch verklemmt und sowas. Also das kann man ja schon verstehen, dass das alles mal außer seine Zeit braucht. Und jetzt sind auch gerade die Weihnachtstage, da kann man ja auch mal ein bisschen Chili-Milli machen. Leute, Chili-Milli dürft ihr jetzt auch machen. Wir entlassen euch in eine fantastische neue gemütliche Woche hoffentlich für euch. Das war die 534. Ausgabe Gemütlich Nachsitz mit eurem Power-Podcastern Felix von der Laden und Tim Bergmann an diesem wunderbaren zweiten Advent, an dem wir heute aufnehmen. Wir hören uns rechtzeitig zum dritten Advent und das ist auch schon der letzte dann, weil den vierten wird es ja dieses Jahr gar nicht geben. Bist du traurig? Ja,
wieso gibt es keinen vierten Advent? Weil das Weihnachten ist. Ja, aber ist trotzdem auch, das ist auch für mich auch trotzdem der vierte Advent. Da wird die vierte Kerze angemacht, das zählt schon.
Ja, aber es ist nicht so ein richtiger irgendwie. Aber na gut, kommen wir dann nächste Woche rüber diskutieren.
Ich finde, das ist doch perfekte Weihnachten, wenn Weihnachten der vierte Advent ist. Ist der perfekte vierte Advent?
Ja, doch, das stimmt.
So gehört sich das.
Ja, stimmt. Mhm. Hast mich überzeugt. Guck mal. Und das ist doch, ist das nicht gesunde Kommunikation, dass man sich auch mal gegenseitig überzeugen kann?
Ja, genauso wie du verstanden hast, dass November einfach ein scheiß Monat ist und Dezember der viel bessere November ist.
Ja, dann guckst du mal bitte in das Postfach von unserem Podcast.
Die meisten haben mir zugestimmt. Die meisten haben mir zugestimmt.
Dann weiß ich ja nicht, welche Assistentin dir da irgendwie die Nachrichten alle raussucht und vorbereitet. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Felix.
Bis.
Mach's gut.
Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiter hören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord auf Ex und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafiafälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord auf Ex.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!